den Vers, den der Uli gelesen hat, gerade eben bei der Einleitung, den habe ich heute Morgen auch gelesen. In der Offenbarung 3, Vers 8, du hast eine kleine Kraft und ich habe dir offene Tür gegeben. Und der fiel mir sofort ins Herz, weil der gilt für mich. Ich habe keine kleine Kraft, ich kann nicht viel, aber wenn der Herr offene Tür gibt, dann können wir da hineingehen und dann denke ich, die offene Tür sind hoffentlich eure Herzen heute Morgen. Dass ihr mit einem offenen Herz gekommen seid, um einem Kleinkräftigen was entgegenzunehmen. Ja. Wir haben das Thema, die Predigtserie mit Gott, durch Gott, für Gott. Und heute ist das Unterthema Gosami, duftig für Gott. Wer hat das Wort Gosami schon mal gehört? Die Engländer strecken? Keiner. Das heißt duftig. Das heißt, hast du es gewusst, Anke? Du hast Glück gehabt. Weil du hast nicht gestreckt. Anja wollte sagen. Gosami, das heißt Englisch duftig, ein angenehmer Geruch, ein angenehmes, ja, man riecht es gerne. Und eigentlich sollen wir darauf kommen, weil der Herr mir hat mir was gezeigt in meiner privaten Bibellese, meiner persönlichen. So. Die Botaniker unter uns, wer weiß, was das ist? Hä? Nein? Das ist Baldrian. Das ist eine Baldrianpflanze. Und die spielt in der Geschichte, die wir nachher hören, eine große Rolle. Als Radfahrer, wenn man durch die Lande fährt, durch die Städte fährt, das war morgens oft, wenn ich ins Geschäft gefahren bin, morgens um 6, halb 6, dann fahre ich mal hinter dem Blautalsender, an der Blau entlang, fahre am Beiselen entlang und du hast niemand was gesehen, niemand gehört, aber du hast was gerochen. Und da ist oft einer um die Zeit mit seiner Zigarette da entlang gelaufen und dann irgendwo ins Bauhaus abgebogen oder über den Blauen über. Ich habe den nicht mehr gesehen, aber ich habe den gerochen. Wenn man als Mountainbiker unterwegs ist, draußen in der freien Natur, dann kann einem sowas passieren. Du fährst und dann auf einmal biegt so einer vor dir ab und du bist mehr oder weniger gezwungen, ein Stückle hinter dem Herbst zu fahren. Oft haben sie das Ding nicht eingeschaltet, also da den jetzt nicht hinterherfahren, aber das reicht schon, wenn es zu ist. Das reicht, wenn die den Kübel hinter sich herziehen. Das riecht man, ja. Dann gibt es noch was, das betrifft den Fußgänger auch. Haben wir eine große Diskussion in Deutschland wegen der Abgase. Das nimmt man als Radfahrer mit, das nimmst du als Fußgänger mit. Aber ich habe gehört vom Lungenfacharzt, wenn einer eine Zigarette zieht, der nimmt 1000-mal mehr Schadstoffe aus, wie wenn du daheim einmal durch so eine Straße laufst. Ja, ich weiß es nicht, ob es stimmt. Und in manchen Tagen, im Frühling, oder im Sommer. Da kann es passieren, du fährst und es kommt dir eine Dame entgegen und du fährst in den Schleppduft hinein. Ja. Da gibt es welche, die haben so richtig eine Schleppe. So, das riechst du nur 30, 40 Meter weiter. Und ich sage mal, mit dem kann man leben. Ja. Besser wie ein Güllefass. Also es geht um den Geruch heute. Und dieser Geruch ist wichtig im Johannesevangelium. Das berichtet über gemeinsames Essen. Und da sage ich uns mal der Hintergrund, dass wir das so ein bisschen, dass wir nicht bloß die 10 Verse oder die 10 Verse lesen, sondern dass wir im Hintergrund ein bisschen was wissen. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem zum Passafest. Das war sein letzter Weg von seinen Reisen, wo er gemacht hat, der letzte Weg nach Jerusalem. Dort macht er einen Zwischenhalt in Bethanien. Das ist so ungefähr 5 Kilometer von Jerusalem entfernt. Also da konnte man das wahrscheinlich schon sehen. Ich kenne die Topografie nicht so genau. Und da macht er Pause. Er hatte kurz zuvor den Lazarus von den Toten auferweckt. Und er hatte einen Aussätzigen mit Namen Simon geheilt. Und die religiöse Führung plante, Jesus zu töten. Das ist so der Hintergrund, was da so in dieser Zeit so abgelaufen ist. Und dann haben sie sich im Haus Simons des Aussätzigen getroffen und haben dort Jesus ein Essen gemacht. Und das war eine außergewöhnliche Tischrunde, ein ehemaliger Aussätziger. Ja. Wir haben neulich mal einen Geburtstag gefeiert in einer kleinen Runde. Und da hat jeder erzählt, so aus seinem Leben ein bisschen, oder ein Ehepaar hat so erzählt, wie sie zum Glauben gekommen sind und alles. Und dann habe ich gedacht, das war auch eine außergewöhnliche Tischrunde. Jeder von uns, der von neuem geboren ist, der Jesus kennengelernt hat und sitzt am Tisch, ist ein außergewöhnlicher Beisitzer, sage ich jetzt mal. Der hat was Außergewöhnliches zu berichten. Aber die Tischrunde, die damals war, war einmalig. Dann war ein von den Toten zurückgekehrter Lazarus, das hast du auch nicht jeden Tag am Tisch, sage ich jetzt mal. Ja, sehr außergewöhnlich. Denn einer, der in Kürze sich das Leben nimmt, eine ernste Sache, der hat es noch nicht gewusst zu diesem Zeitpunkt. Und einer, der in wenigen Tagen sein Leben für die Schuld der gesamten Menschheit hingeben wird, der wusste, was er tat. Und wenn man das so liest, den Text, der dann kommt, dann denke ich, in welch einer Ruhe der Herr diese letzte Woche vor dem Passafest, wie der die verbracht hat. Also es ist enorm. Also ich glaube, ich hätte Panik geschoben. Wenn ich gewusst hätte, was in Schmerzen, was in Leid, was in Verachtung auf mich zog. Also ich wäre doch nicht so ruhig am Tisch gesessen. Lesen wir mal im Johannesevangelium, der Text steht auch im Matthäusevangelium und im Markusevangelium, aber ein bisschen anders. Und ich habe das jetzt mal aus dem Johannesevangelium rausgenommen. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passafest nach Bethanien. Das war ein Sonntag nach heutiger Zeitrechnung, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein von Salböl von echter, sehr kostbarer Nerde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Das ist ein wunderbares Bild, was hier der Johannes zeichnet, malt. Ja. Der beschreibt die Tischrunde, er beschreibt die Personen, die dabei waren. Er beschreibt ihren Charakter, die Martha, die war ja immer so produktiv, sage ich jetzt mal. Die hat gern gekocht, hat bedient und wenn sie sich allein gelassen gefühlt hat, hat sie Jesus gesagt, sag mal zu der hier, sie soll mir auch ein bisschen helfen. Das war irgendwo so ihr Ding, ja. Das war das Gute. Sie hat bedient, sie hat was gebrutzelt, sage ich jetzt mal. Sie hat vielleicht Fladenbrot gebacken, hat Fische gehabt oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie die Leute, die am Tisch lagen, die Herrschaften, sage ich jetzt mal. Ja, das waren ja die Jünger, Jesus, Lazarus und der Simon. Und die hat ihn da bedient. Und ich sage, das war auch kein unangenehmer Geruch. Ja, wenn es schönes Essen gibt und so, wenn es vielleicht einen guten Wein gegeben hat. Die Martha diente, die hat guckt, dass alle gut geht. Und der Lazarus lag da bei Jesus. Und dann kommt, ich sage mal, in Fußballersprache, wenn ein Tor fällt, wo keiner damit gerechnet hat, das ist wie aus dem Nichts. Ja, wie aus dem Nichts schießen die ein Tor, keiner hat damit gerechnet, die Situation war ganz anders. Und wie aus dem Nichts kommt die Maria und nimmt ein Pfund Salböl. Und der Johannes sagt es von echter, sehr kostbarer Narde. Das war der Baldrianstrauch, wo wir vorhin gesehen haben, der wächst oder wuchs damals im Himalaya-Gebiet in Indien. Und es ist, sagen wir mal, ein Stückchen weit weg von Jerusalem. Und da wurde aus der Wurzel dieses Baldrianstrauches, aus dieser Baldrianpflanze, da haben die ja Ölextrakt herausgemacht, wie auch immer, wie sie das gemacht haben damals. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, wer schon mal so eine trockene Baldrianwurzel in der Hand gehabt hat, der weiß, wie oft oder was er da machen muss, dass er da ein paar Tropfen rausholst und dieses Pfund Salbeöl, das sind ungefähr 320 Gramm nach unserer Rechnung, 320 Gramm und die kostet das Jahresgehalt vom Arbeiter, sage ich jetzt mal. Da muss der Tagelöhner ein ganzes Jahr lang dafür arbeiten, dass er sich sowas leisten konnte. Und die Maria, die geht her, das waren so kleine Fläschle, hat den Kopf abgeknackt, hat dieses Salböl genommen, hat es auf Jesus, auf seine Beine, die andere Evangelien sagen auch auf sein Haupt, hier schreibt der Johannes auf seine Beine, auf seine Füße, hat dieses Salböl ausgegossen und hat ihn damit gesalbt und dann mit ihren Haaren hat sie Jesus abgetrocknet. Und ich sage das jetzt mal so, ich weiß von keinem einzigen Mann, der sowas gemacht hätte. Im Neuen Testament, der Jesus so entgegengekommen wäre, weiß ich keinen. Jesus war mal im Haus von einem Pharisäer und dann kam eine Frau, die Maria Magdalena, die hat geweint, hat mit ihren Tränen die Füße praktisch von Jesus gewaschen, hat sie abgetrocknet, ja. Und die Pharisäer haben gesagt, wenn der wüsste, was es für einer wäre, dann würde er das nicht zulassen. Und Jesus hat diese Frau in Schutz genommen und hat gesagt, Simon, du hast mir nicht die Beine gewaschen, als ich reinkomme bin mit meinen schmutzigen Füßen. Du hast nicht abgetrocknet, du hast mir nichts Gutes getan. Aber weil sie viel geliebt hat, wird ihr auch viel vergeben. Ja. Und sehen wir, Jesus schaut das Herz an. Das finde ich so genial. Der guckt nicht, wie sieht er aus, wo kommt er her, was hat er von Bildungsstand, wie auch immer, sondern Jesus sieht das Herz an. Und diese Maria, ich habe mir jetzt mal gedacht, warum macht die das, ja? Und in welcher Haltung, was war das für eine Haltung, die gehabt hat? Und versteht ihr, die lagen da alle gemütlich beim Futtern, haben Wein getrunken und dann kommt die und gießt dieses super teure Öl, gießt die da aus und salbt Jesus die Füße und trocknet sie mit ihren Haaren ab. Und ich denke, was ist das von, ich nenne es jetzt einfach hochdeutsch, ein Akt der Demut. Ja. Vor deine ganzen Kameraden, die sich vor ein paar Stunden noch gestritten haben, wer der Größte von ihnen ist und so weiter. Da steht die auf und also ich fand das absolut genial. So eine Demut und eine Liebe für Jesus. Die hat Liebe für Jesus gehabt. Die hat es aus Liebe gemacht. Die wollten nicht im Vordergrund stehen, gar nichts. Und was ich auch toll fand, die hat sich überhaupt nicht darum gekümmert, was die anderen denken. Die hat es so einfach gemacht. Das war der Regal. Die war so auf Jesus fokussiert und die war vielleicht so glücklich, dass sie das, was sie gehabt hat, das war ja ein Reichtum, ja, das war ja ein Schatz, dass sie diesen Schatz Jesus gegeben hat und hat ihn da damit, ja, Jesus sagt es ja später, für sein Begräbnis gesalbt. Vielleicht hat sie auch, ich sage mal, Frauen haben manchmal eine bessere Intuition wie Männer. Ja. Das merke ich oft daheim. Muss ich was trinken, bevor ich weiter schwätze? Wo ich eine Woche überlegen muss, da sagt meine Frau, das sind zwei Sätze. Das machen wir so und so. Da muss ich erst eine Woche überlegen, bis ich aufs gleiche Ergebnis komme. Und gibt's viele andere Beispiele, wo ich mir Sorgen gemacht habe, meine Gattin sagt, da musst du keine Sorgen machen, das läuft so und so. Und so war es dann auch. Ja. Und manchmal, nicht immer, aber manchmal ist diese Intuition da und vielleicht hat diese Maria gespürt, dass das vielleicht die letzte Zeit ist, wo sie Jesus bei sich haben. Und dann wollte sie ihm nochmal was Gutes tun aus Liebe. Und mir kam das dann so in Sinn, dass Jesus auch in der Offenbarung die Gemeinde in Ephesus anschreibt, dass er sie lobt, wie toll sie alles gemacht haben, dass er sie lobt, ihre Werke, dass sie nicht müde worden sind und dass es alles gegeben haben. Aber, sagt er, das habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und diese Maria, die war in ihrer ersten Liebe drin. Ich sag mal, das andere ist, das ist auch nicht so einfach, immer in dieser ersten Liebe zu bleiben, weil es gibt Räuber, die uns diese erste Liebe rauben wollen, die diese erste Liebe sich dazwischen stellen sollen, das überlagern wollen. Und das ist gar nicht so einfach, sage ich jetzt mal, im praktischen Leben. Ja, wenn du eine kleine Familie hast, wenn du Kinder hast, da hast du genug zu tun, den ganzen Tag. Oder wenn du im Berufsleben bist, das Berufsleben ist heute viel härter wie vor 20, 30 Jahren, sage ich jetzt mal. Das ist nicht so einfach, in der ersten Liebe zu bleiben. Und dann ist es wichtig, sage ich jetzt mal, dass man sich Zeit nimmt, um Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Und das können wir heute, Gott sei Dank, durch den Heiligen Geist, können wir das haben, dürfen wir das machen. Wir dürfen im Heiligen Geist zu Jesus kommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an die Predigt, die im Sommer mal in der Kalle hat, über den Morgentau. Kann sich noch jemand erinnern? Morgentau? Jawohl, es gibt welche. Dankeschön, ich habe auch diese Hand gesehen. Und ich glaube, da ist ein Geheimnis dahinter, dass man sich morgens Zeit nimmt. Das kann nicht jeder. Ja, ich weiß es mir selber gerade, wenn ich um 4 Uhr habe aufstanden müssen, da war der Morgentau noch weit, weit weg. Aber wenn du mal im Tag drin bist, es ist nicht so einfach. Und ich will da jetzt auch kein Gesetz draus machen. Aber ich glaube, die Zeit, wo wir mit Jesus persönlich verbringen, dass das Segenszeiten sind. Ja. Wo ich diesen Text gelesen habe, da ist mir das irgendwie so, ja, so ein Wort oder Gedanke von Jesus gekommen, wo gesagt hat, wenn du Zeit mit mir verbringst, dann bleibt es an dir haften. Wenn du dir Zeit nimmst für mich, für mein Wort, ja, dann bleibt es an dir haften. Und das ist so wie der Geruch. Das riecht man zwar nicht, aber wenn man, also ich sage mal, beständig sich einfach diese Zeit nimmt, um mit Jesus zusammen zu sein, dann nimmt man, dann fällt es auf uns selber zurück. Dann nimmt man was an. Dann wirst du mit der Zeit ein anderer Mensch, ja. Und wir leben heute, und ich sage mal ganz besonders in Deutschland, in einer Zeit, wo das Wort Gottes von allen Seiten zerschossen wird. Ja. Und dann müssen wir wissen, dass wir an Jesus dranbleiben. Wir müssen wissen, was er gesagt hat und dass es sein ewiges Wort ist. Ja, das gilt immer. Auch wenn die Theologie sagt, das kann man heute nicht mehr so nehmen. Es war damals so, die Wunder gab es nicht, auferstanden ist er, das haben die gemeint. Es war Einbildung. Und Jesus sagt, wo seine Jünger aussendet, lehrt sie alles zu halten, was ich euch gesagt habe. Das gilt bis zum heutigen Tag. Und darum müssen wir müssen das Wort Gottes kennen, das muss ein Teil von unserem Leben sein. Ich habe früher immer über Geschwister gelacht, wo eine jung im Glauben und recht doof war, die sich so kananäisch immer ausgedrückt haben, kananäisch, so fromm, so immer Bibelverse. Und heute weiß ich, die haben bloß in der Bibel gelesen immer. Das haben die erkannt, aber das ist so in ihrem Ding da drin gewesen. Ja, ist vielleicht nicht immer gut, wenn man das mit Leuten, die Jesus nicht kennen, so zitiert und so weiter. Man muss ja auch Weisheit haben, aber im Prinzip, wir müssen wissen, was im Wort Gottes drin steht, weil es werden noch schlimmere Zeiten kommen, wo sie uns verführen werden, wo sie uns auf die Probe stellen, wo wir angefochten werden, wo wir geprüft werden, ob dieses Wort in unserem Herz drin ist. Also das bin ich hundertprozentig überzeugt, das wird kommen. Das läuft jetzt alles ein bisschen subtil, Ja? So versteckt in unserem Land. Aber das wird kommen, dass auch wir in Deutschland aus diesem Ganzen herausgenommen werden, dass wir zu unserem Glauben stehen müssen, wie der Oli vorher gesagt hat, ja. Dass wir sein Wort bewahren und das Zeugnis bewahren, der Glaube bewahren, dass wir sagen, ich glaube an Jesus. Ich glaube, dass das, was er gesagt hat, dass es die Wahrheit ist. Und da nehme ich dann auch Konsequenzen in Kauf. Eine wunderbare Geschichte hier. Und diesen Geruch, den haben alle wahrgenommen. Und im Korintherbrief steht es auch mal drin, dass wir ein Geruch sind, wenn wir ja, im Triumphzug umhergeführt werden. Gott führt uns umher mit Triumphzug. Und wir haben einen Geruch in uns. Den einen ist es der Geruch des Lebens zum Leben. Ja. Die spüren das, die haben was anderes, die kommen. Und der andere ist es der Geruch des Todes zum Tode. Und ich glaube, das ist sowas, dieser Geruch des Herrn und dieser Geruch von dieser Maria, von diesem Salbei, der lag in diesem Raum. Und da gab es welche, die haben das gern gerochen. Und man soll es nicht glauben, da waren welche, die haben das nicht so gern gerochen. Weil die Geschichte, wenn die hier zu Ende wäre, dann wäre es schön. Ja? Schöne Geschichte. Schönes Essen, gute Gerüche, alle waren zufrieden, alle waren dankbar. Aber diese Geschichte geht noch weiter. Es ist ein schönes Bild von der Maria, wie sie hier das gemacht hat. Diese Geschichte, die geht weiter. Und diese Geschichte, die ist wie im richtigen Leben. Ja, wenn du mit dem Herrn was erlebt hast, wenn du ihm was Gutes getan hast, sage ich jetzt mal von ganzem Herzen, weil du ihn liebst, dann kommt hundertprozentig einer, und grätscht dazwischen. Und macht es so richtig madig. Wir haben mal einen Lobpreisabend gehabt, eine Hochzeit gehabt, ich weiß es nicht mehr, in der Keplerstraße, in unserem L-Raum. Da war die Kanzel, da sind wir gesessen, da sind wir gesessen. Die da haben die nicht gesehen und umgekehrt. Also das ging so um die Kurve. Und der Raum war relativ eng, das waren vielleicht 60, 70, 80 Quadratmeter, ich weiß es nicht mehr, ein Haufen Leute drin, ein Ölofen, wer neben dem saß, hat verloren gehabt, sowieso schon im Winter. Und da war, entweder war Hochzeit, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir Lobpreis gemacht und in dem engen Raum war es natürlich auch, sagen wir von der Musik her, auch ein bisschen lauter. Dann war das die Hochzeit oder was immer das war, die Veranstaltung vorbei. Dann sind sie mir vorbeigesprungen, viel zu laut, es war viel zu laut. Und wir haben ein gesegneter Lobpreis gehabt, der gesegnet ist. Das ganze Ding war gut. Viel zu laut. War mal in der Ekklesia, auch mit dem Lobpreisteam, da war irgendwie außer Veranstaltung was Größeres, keine Ahnung. Und wir haben da gespielt und richtig neigebrettert, was die Instrumente hergegeben haben. Und dann wieder drin steht und auch viel zu laut, viel zu schnell. Das hat mich damals dann nicht mehr gejuckt. Ja. Du kannst nicht alle recht machen, das geht nicht. Ja. Und wenn die Maria sich jetzt gedacht hätte, oh, kann ich das machen, geht es, dann wäre das alles nicht passiert. Und sie hat es gemacht und ein Kamerad ist dazwischen gegrätscht. Es sagte aber Judas, der Iskariot, einer von den Jüngern, den überliefern sollte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Und Johannes schreibt es als einziger, er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Das war sein Motiv. Also dieser Eingrätscher, das war dem ein Dorn im Auge, was die Maria getan hat. Ja. Das war dem ein Dorn im Auge, was sie, Jesus, getan hat. Und das war auch einer von den Jüngern. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich frage mich, wie Jesus da so ruhig liegen konnte, sage ich jetzt mal, so am Tisch. Die Kreuzigung, so mal schon mal im Auge habend. Und der wusste ja, wer ihn verraten würde. Ja? Das wusste er von Anfang an. Und dieser Judas, der macht mit einem Schlag, nimmt er die Aufmerksamkeit weg von der Maria. Ist ja jetzt schon weg, gell? Er denkt schon immer an die Maria. Die Aufmerksamkeit mit einem Schlag weggenommen. Das, was sie Gutes getan hatte, das, was alle erfreut hat, nimmt er weg. Und in der anderen Evangelien, Markus-Evangelium, Matthäus-Evangelium, da lesen wir das, da stehen die Jünger wurden unwillig. Der hat mit seinem Ding, was er da so im Hirn gehabt hat, hat er alle anderen angesteckt. Und die Maria, ich weiß nicht, wie es der ging, gell? Da hat ich gedacht, was habe ich jetzt verkehrt gemacht? Was ist jetzt los? Ich habe doch nichts Böses getan. Und da kommt hier einer auf der sozialen Schiene. Ja, ist das nicht christlicher, wenn man das Geld der Arme gibt? Das wäre viel christlicher gewesen. Ja? Für die Arme, für die sozial Benachteiligte, für Menschen, die unterdrückt sind, dass wir da denen helfen, das wäre doch gut. Aber das ist nur das Oberflächliche. Das oberflächliche Motiv, das innere Motiv war, das, was die Maria Jesus gegeben hat, das ging ihm durch die Lappen. Und mir ist der Judas immer, ich sage nicht, ich habe Angst, aber ich habe Respekt davor, wo Gläubige hingeraten können. Da habe ich Respekt, ja. Wir müssen gucken, dass wir bei dem bleiben, was Jesus gesagt hat. Wir müssen gucken, wenn wir gesündigt haben, und das bleibt jeden Tag nicht aus. Wir müssen sofort zu Jesus. Immer wenn irgendwo, wenn ich merke, das war daneben, das war ein Griff ins Klo, wie immer, dann muss ich gleich zu Jesus. Und was mir hier auch gekommen ist bei diesen paar Verse, es gibt einen Verkläger der Brüder. Es gibt einen Satan, einen Feind, wo in der Offenbarung steht, dass er Tag und Nacht, dass er uns verklagt. Ja. Tag und Nacht. Und das ist so eine Sache. Da wird die Maria verklagt für was Gutes, was sie getan hat. Und wir werden verklagt für alles, was irgendwo schiefgegangen ist. Und das ist sowieso seine Methode. Das ist auch gut, wenn man das mal weiß. Er verführt uns zur Sünde. Er guckt, dass wir irgendwo richtig auf die Schnauze fallen. Setzt alle Hebel und seine Dämonen dran. Und hinterher sagt er, guck, du willst ein Christ sein und geht mir zu Jesus und will uns verpetzen. Das sind seine Methoden. Und da gibt es nur die Abkürzung, wenn wir das merken, gleich zu Jesus gehen, um Vergebung bitten. Und ich sage mal, wenn Jesus seine Jünger sagt, wenn einer am Tag 70 mal, 7 mal sündigt, dann vergib ihm. Wenn Jesus das von seinen Jüngern erwartet, wie viel mehr würde er das selber machen, ja, uns gegenüber. Das heißt nicht, dass wir leichtfertig irgendwo unser Leben führen sollen, aber wir werden nicht schaffen, sage ich mal, solange wir auf dieser Welt leben, ein sündloses, reines Herz haben und bewahren und Das wird nicht funktionieren, weil wir mit Beutefies im Dreck dieser Welt drin stecken. Ja. Das ist so. Du kannst Nachrichten gucken und hast schon ein paar Gedanken, die eigentlich nicht dem Herrn entsprechen. Das ist so. Viele Sünder, die fallen uns überhaupt gar nicht auf. Und der Psalmist sagt, vergib mir meine unerkannte Sünde. Ja. Aber das ist klassisch der Verkläger, der Brüder, schöne christliche, humane Motive und warum? Und hat die Aufmerksamkeit total von Maria abgezogen. Und hat die andere angesteckt mit seinem Geschwätz. Aber, und das Schöne, wir haben einen Herrn und Heiland im Himmel, der unser Fürsprecher ist. Das ist super. Da sprach Jesus, lass sie. Möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Ja. So ist Jesus, der richtet auch den Judas jetzt nicht, der stellt ihn jetzt auch nicht gnadenlos in der Senkel, sondern er richtet das, er stellt es wieder her, was die Maria getan hat. Lasst sie. Die hat das aufbewahrt für das, dass ich gesalbt wurde. In ein paar Tage, ja, das war ein Sonntag, das waren ein paar Tage bis zum Karfreitag, bis er gestorben ist. Und vielleicht hat die Maria wirklich seine Füße für seinen letzten Gang gesalbt, sage ich jetzt mal. Für diesen schweren Gang. Und das finde ich so super. Jesus hat in unserem Leben das letzte Wort und in unserem Sterben. Ja. Jesus hat das letzte Wort. Wir sind gerecht gemacht durch sein Blut. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Schwert oder Gefahr? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet wie Schlachtschafe, sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch Jesus, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es ist so gewaltig. Kurz gesagt, es kann kommen, was will. Von außen her, von innen her, von deiner Familie, was auch immer. Jesus hat das letzte Wort und er hat dich geliebt. Und er wird dafür sorgen, dass du in diese Situationen mehr bist als ein Überwinder. Ja, das geht nicht gerade so ein bisschen ans andere Ufer und dann ziehst du dir so hoch und bist gerade drüber. Sondern ich sage mal, manchmal darf man auch auf Wasser gehen, wie der Petrus getan hat. Ja. Machen wir eine kleine Zusammenfassung, was du aus Liebe Jesus schenkst. Das fällt auf dich zurück. Das fällt nicht irgendwo hin. Das fällt auf dich zurück. Da wird der Herr dich dafür segnen. Und du wirst diesen Geruch, sage ich jetzt mal, seiner Gegenwart mit dir tragen, dass das andere hören, spüren, fühlen, wahrnehmen können, wie auch immer. Ja. Bei allem Schönen muss man sehen, es kann vorkommen, dass du mit Vorwürfen, die aus der menschlichen Vernunft stammen, überzogen wirst. Soll ich sagen oder soll ich nicht sagen, was ich denke? Ich sage es, ist mir jetzt egal. Ich mache es jetzt wie die Maria, ich sagte. Das Projekt da drüben ist sehr teuer und fordert viel Arbeitskraft und Idee und Hingabe und alles Mögliche. Da kann man auch sagen, ich hätte mir doch nicht was Sinnvolleres damit machen können. Ich sage das jetzt einfach. Ich sage das so, wie das, ich habe das so empfangen, ja. Das ist. Aber eigentlich ist es doch dazu da, um Menschen, die kommen, was Angenehmes, Schönes zu präsentieren, wenn sie reinkommen, dass sie sich wohlfühlen. Ja. Und du hast immer was, wie man es anders sehen kann, wie man es machen kann. Aber ich sage mal, wenn es aus Liebe zum Herrn passiert ist, ja, dann ist es ein teurer Preis. Aber das bleibt doch nicht ohne Segen, sage ich jetzt mal. Und es wird immer Stimme geben, so, ja, das ist sinnlos, da hätte man viele andere Dinge machen können, besser, das wäre notwendiger gewesen, dieses, und findest immer was. Ja. Ich sage das einfach so, ohne jemanden anzuklagen oder irgendwas, ich weiß gar nicht, ich kenne keine Stimmen. Aber das kam mir so, wo ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, könnte vielleicht sein, dass da jemand gibt. Aber da kann man auch umkehren, sage ja. Es ist ja nicht umsonst, es entsteht ja was Schönes. Es gibt ja was Gutes, ja. Jesus behält das letzte Wort. Das ist so wichtig, dass wir das wissen. Dass alles, was über unserem Leben ausgesprochen ist, ja, ob das eine Krankheit ist oder finanzieller Engpass, oder es gibt so viele Möglichkeiten, kranke Kinder, Verlust vom Angehörigen. Es gibt so viele Dinge, die uns im Leben zustößen können. Aber Jesus behält immer das letzte Wort. Der ist da immer drüber. Ja. Und er hat immer die Power und die Kraft, dich da durchzutragen. Ja. Und er ist immer die Anlaufstelle, wo wir hinkommen können, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und ich sage mal, am besten ist immer dran schon bei ihm. Ja. Dass man nicht erst hingeht, wenn man braucht, sondern dass man immer da ist, dass man immer bei ihm ist. Und die Gewissheit heute im Herz, ja, der Herr ist da. Der Herr ist hier, der kümmert sich um mich. Wenn Jesus ein Jünger wie den Petrus mit so einer Riesenglaube und wenn es drauf ankommt, ist er weg, ja, beruft. Und die andere Kameraden auch, die da ist ja keiner besser wie der andere oder schlechter. Die waren ja alle gleich, da hat ja jeder seine Baustelle gehabt. Wenn der solche Leute beruft, sein Reich zu bauen, weil er sie geliebt hat, weil er sie befähigt hat, wie viel mehr heute uns, die wir heute seine Nachfolger, das ist schon genau das Gleiche. Wir kommen doch aus dem gleichen nichtigen Hintergrund, sage ich jetzt mal, ja. Das ist nichts anderes. Aber durch das, dass wir von Neuem geboren worden sind, sind wir in eine neue Wirklichkeit hineingetauft, getaucht worden, wie auch immer. Und in dieser neuen Wirklichkeit, da ist Jesus der Herr. Es ist so gewaltig, ja. Und auf ihn können wir uns verlassen. Und manchmal sieht man es auch nicht, ja. Müssen wir das Buch Hiob lesen, 40 Kapitel hat es, glaube ich. Das steht nicht umsonst so ein großes Kapitel, dass ein paar da sind, die nicht durchblicken, was los ist, ja. Manchmal passieren Dinge, da blickst du nicht mehr durch, das begreifst du nicht mehr, das verstehst du nicht mehr. Aber einer ist im Himmel, der weiß, wie es geht, wie es ausgeht und wie er dich durchträgt. Das ist Jesus. Der macht es. Und das ist so, überlegt, das ist so eine Hoffnung, die wir haben dürfen. Das ist so eine Gewissheit, die wir haben dürfen. Wenn er in die Welt hinausguckt, eigentlich reicht für Deutschland, aber man kann auch in die Welt hinausgucken. Es geht runter und drüber. Es ist so Konfusion, ja. Gelbwäsche, jetzt kommen wahrscheinlich die Grünwäsche, denn es stinkt es, dass die Gelbwäsche jede Woche auf der Straße sind, jetzt kommen Grün- oder Rotwäsche, keine Ahnung. Es geht hin und her rum und um Feinstaub, Stickoxide, ja, nein, Kohle aus. Die werden aufgepeitscht. Und wir haben einen festen Anker im Himmel, ja. Wir haben Jesus im Himmel. Immer gleich, sein Wort immer gleich gültig. Und da dürfen wir uns dran orientieren. Und da dürfen wir wissen, dass wir sehen, dass es alles geschieht. Dann sagt Jesus, hebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Also, ich wollte schon sagen, je schlimmer, desto besser. Aber das kann man ja auch nicht sagen. Ja, Jesus schließt niemand aus. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Das ist unser Job, dass wir das leben und erzählen, wo wir sind. Aber Jesus hat das letzte Wort. So, lasst uns mal so nachdenken über das Ganze. Über unsere Beziehung zu Jesus. Wie wir in welcher Beziehung wir zu ihm stehen. Ja, er klagt uns nicht an. Aber er sagt, dass wir wieder in die Spur kommen, wenn wir in der ersten Liebe rausgefallen sind, rausgedrängt worden sind, rausgegangen, wie auch immer. Das ist nicht, was er vorgesehen hat, sondern er hat vorgesehen, dass wir in diese erste Liebe zurückkommen, dass wir freudig ihm dienen, dass wir alles geben. Ja? Und es tut uns nicht weh, sondern schon zur Freude. Ja, vielleicht ist jemand da, der sich angegriffen und verwundet fühlt. Das soll es geben. Das kenne ich selber. Ja. Ich sage mal schon, negative Gespräche über Personen, die nicht da ist, wirken sich schon negativ aus unter Umständen. Ja. Man muss aufpassen, was man sagt. Und manchmal wird man wirklich angegriffen So wie die Maria angegriffen wurde von dem Judas, und manchmal ist man verwundet, das kommt vor, ja, wir Christen sind auch bloß Menschen. Und dann dürfen wir zu Jesus kommen und es heilen lassen und bestimmt auch ein Gespräch führen dafür, ja. Das darf man. Man darf auch mit dem Bruder, mit der Schwester reden. Und als Letztes brauchst du Hilfe vom Herrn. Gibt's was, wo du alleine nicht klarkommst, ja? Und die Bibel sagt, wir haben einen Herrn im Himmel, der da hilft. Ja? Und das darf man immer wieder erleben. Das passiert vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das passiert nicht auf Knopfdruck. Aber es passiert. Wir haben einen Herrn im Himmel, der hilft. Und wenn wir Hilfe von Jesus brauchen, dann kriegen wir in der angemessenen Form und Weise, wie es uns gut tut. Ja? Ich darf mal das Gebetsteam, sage jetzt mal, zu mir bitten. Armin und die da dazugehören. Und da wollen wir uns einfach Zeit nehmen, ja, dass wir vielleicht hat jemand eine Last, die er teilen möchte oder wo er Hilfe braucht oder alles, was hier steht, ja, dass wir jetzt kommen können und Hilfe bei Jesus kriegen können. Ja, das ist das, was er möchte. Und wenn heute der Tag des Heils ist, dann wollen wir das nicht einfach so dahin gehen lassen, sondern wollen wir das nutzen. Heute ist der Tag des Heils, heute ist der Tag des Herrn, heute ist die Stunde, wo er eingreift und was macht und was verändert. Und er macht es ohne Vorhaltungen und sagt, was hast du denn da wieder gemacht? Hättest du anders machen können, dann wärst du jetzt nicht in der Situation. Nein, sondern Jesus hilft. So ist es. Ja, darf ich euch bitten, das Gebetsteam? Wenn du Hilfe brauchst in irgendeinem Ding heute, dann komm zu Jesus.